Litauen to go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen. So schön, dass ihr nach der Sommerpause wieder meinen Podcast einschaltet. Meine Zeit ohne Podcast war ziemlich aufregend. Ich habe mir endlich Zeit dafür genommen, worüber ich schon so lange träume. Und endlich ist es soweit. Der Online-Shop Litauen to go, die Online-Boutique mit Produkten aus Litauen, ist da. Und zurzeit ist er noch klein. Aber schaut vorbei, vielleicht findet ihr ausgerechnet das, was ihr immer gesucht habt. www.litauentogo.de. Und jetzt zur Folge. Ich entschuldige mich im Voraus für die Tonqualität. Ich hoffe aber, sie stört euch nur ein wenig bisschen. Ungefähr 100 Hilfstransporter hat Schwestermütter von den Elisabethenschwestern aus Rheinbeck, nahe Hamburg, nach Litauen in den 90ern direkt nach der Erklärung der Unabhängigkeit organisiert. Das Land benötigte jede Hilfe von außen, denn Freiheit hat einen eigenen Preis. Auf einmal musste sich Litauen um sich selbst sorgen und kümmern, dazu noch sämtliche Wirtschafts- und Gasblockaden aus Moskau bewältigen. 100, das ist nur ein winziger Teil der Hilfstransporte, die das Land in den ersten 10 Unabhängigkeitsjahren erreicht haben. Man vermutet, es geht um Milliarden Euro. Leider gibt es keine offiziellen Zahlen. Die Hilfsgüter gingen an Schulen, Krankenhäuser, Kinderheime, an verschiedene Institutionen. Den größten Teil der Hilfe, das war nicht nur materielle, sondern auch geistige, haben damals die Litauer aus dem Ausland organisiert. Ein der aktivsten Länder in Europa war Deutschland, initiiert nicht nur von Litauern, sowie Schwester Myrta. 100 Hilfstransporte hat sie mit ihrem Orden organisiert. Viel, wenn man weiß, das ging von einer Stelle. Aber woher kannte sie Litauen?
Aber das wusste ich sehr lange. Natürlich habe ich mich immer sehr dafür interessiert. Also ich denke, ich weiß das, solange Sie wissen das auch, dieser Richard Kalantas, ja, der sich angezündet und verbrannt hat, um aufmerksam zu machen. Und das wusste ich und das hat mich sehr bewegt und seitdem hatte ich immer Litauen auf dem Kicker.
Romas Kalanta war ein 20-jähriger Schüler, der mit dem sowjetischen Regime nicht umgehen konnte. Er übergoss sich mit 3 Litern Benzin und zündete sich auf der Hauptstraße Laisvės-Allee in Kaunas an. Das war im Mai 1972, eine Woche vor dem Besuch von USA-Präsident Nixon in der Sowjetunion, als man sich vorgenommen hatte, ein blühendes Imperium zu zeigen. Alles geriet außer Kontrolle. Die Nachricht hat die westlichen Medien erreicht.
Und ich wusste ja auch immer, dass wir Schwestern da haben, nur dass die ganz verborgen leben müssen.
Die katholische Kirche in Litauen war in der sowjetischen Zeit nie verboten, aber exzessiv eingeschränkt. Die zahlreichen Kirchen wurden als Nutzfläche oder als Lagerplätze benutzt. Diejenigen, die in die Kirche gingen, mussten immer damit rechnen, spioniert zu werden. Das konnte einen Arbeitsplatz oder Studienplatz kosten. Die Nonnen und die Mönchen haben ihre Berufung verstecken müssen. Tagsüber waren sie nur in der Zivilkleidung zu sehen. So wie die Elisabethenschwestern.
Wenn unsere Generaloberin aus Rom hierher kam, die war immer eine Polin, jetzt ist auch eine Polin, und sie hat immer von ihren Besuchen in Litauen erzählt und wie schwierig das ist, weil sie muss eine Extragenehmigung haben und darf nie als Ordensfrau reisen. Sie hat sich dann immer als so eine Babuschka angezogen und hat gesagt, sie ist die Cousine der Schwestern und sie will die mal sprechen. Ihre Cousinen waren ja nur eine Handvoll Schwestern, ne? Also es war 4, 5 lebten, ja, mehr waren nicht. Diese Generaloberin hat uns eben von diesen Schwierigkeiten erzählt. Sie sagt, sie hat dort, es gibt dort Priester, aber sie weiß nicht, ob das nicht Spione sind, ob sie wirklich diese Dominikaner sind, als die sie sich ausgeben, oder ob sie Spione sind. Und der Bischof Wert von Novosibirsk, der hat studiert in Kaunas am Priesterseminar, und er sagte, von allen Priestern, Studenten, wusste keiner, ob der andere nicht ein Spion ist und ob der Generalvikar, der da aus- und einging, und der Leiter des Hauses nicht ein Spion war. Man wusste das nicht. Und das hat die Leute am meisten gestresst. Und ich habe dann, also der Generaloberin immer sehr aufmerksam zugehört. Und wo diese Wende war, da war sie auch hier. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich habe damals in der Pfarrei gearbeitet gehabt, als Gemeindereferentin hier, und da habe ich gesagt, kann man den Schwestern, jetzt waren sie ja frei, ne, kann man ihnen irgendetwas helfen, dass sie, weil sie jetzt wieder eine Tätigkeit ausüben können und was machen können und gemeinsam leben. Und da hat sie gesagt, ja, wenn sie das könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke schon. Und im Altersheim bei uns drüben, die hatten gebaut und bekamen alle so Einbauschränke und so neuere Sachen. Und da waren viele Schränke und Betten von uns übrig. Und da hat die Oberin dort 2 LKWs bestellt. Die waren, von, ich glaube, von den Maltesern. Die Malteser gingen immer rüber. Und die haben das hingebracht. Und dann die Johanniter wollten auch Betten für die Klinik und moderne, die Kliniken waren zu der Zeit auf dem Stand von 1905 in Deutschland. So schlecht. Und in ganz kurzer Zeit haben die sehr, sehr aufgeholt. Und sie haben von Deutschland alles angenommen, Betten, Medizinschränke, und die Ärzte kamen dann herüber und haben gelernt und sind wieder zurückgegangen.
Im Jahr 1990 war Schwester Myrta das erste Mal in Litauen. Hier sind ihre Erlebnisse.
Das war ja quasi vorzeitlich. Die Hauptstraße, da wo man über die Brücke kommt, zur Altstadt.
In Kaunas.
In Kaunas. Ich wusste, das ist die Hauptstraße. Da konnte man wenden zu jeder Zeit, mitten auf der Straße. Da war nichts, da waren fast keine Autos. Dann war ich da in diese Rote Kreuz-Klinik und habe gesehen, da waren Menschen mit vielen Brandwunden, die haben mit Öl geheizt und Feuer gemacht, ne? Verbrennungswunden. Dann hatten sie Abteilungen gemacht, die haben irgendwelche Plastiksäcke, wirklich nur Plastiksäcke runtergehangen von der Decke, dass ein anderer, also dass er alleine war als Trennwand und so. Das war die ersten Eindrücke, alles ganz katastrophal, aber das alles, oder Schule, ne? Im Leben dürfte es so bis heute nicht so etwas bei uns geben, dass auf der Stufe so ein Stück rausgebrochen ist. Das kann ja Unfall geben, aber die Kinder haben einfach aufgepasst, da gab es keinen Unfall. Aber für mich war das alles, und was mir eigentlich, ja, also sehr an die, mit dieser Sowjetregierung und dem gemahnt hat, dass diese Einheitlichkeit, jede Schule war gleich, ich war viel in Schulen, jede Schule war, hatte eine Einheitsgrundlage, also Architektenplan, und Krankenhäuser desgleichen.
Und es gab viele beeindruckende Begegnungen.
Dann waren wir, eine sehr eindrückliche Sache war, da bekam ich von dort einen Brief von den Schwestern, und sie hatten geschrieben, es werden christliche Zeitschriften im Gefängnis ausgelegt. Und dann haben die Gefangenen das gelesen, und da war einer, und dann haben sie geschrieben von unseren Schwestern, dass man sie besuchen kann und dass sie sich um Arme und so weiter kümmern, so ein bisschen diese karitative Tätigkeit. Und da hat sie einen Brief gekriegt aus dem Gefängnis. Und der Mann schrieb, sie möchten ihn doch besuchen. Er würde sich so sehr freuen, wenn man ihn besucht. Und die wollten dahin, die waren ganz couragiert, und da wurden sie weggeschickt. Durften den Mann nicht besuchen, in Pravenischkes. Mhm. Und dann hat mir die Schwester geschrieben, wir kommen da nicht an diesen Mann ran. Und ich, litauische Botschaft gesucht, wenn man hin muss, braucht man ja ein Visum, ne, damals noch. Und deswegen, dann habe ich mich da, habe ich da angerufen und habe gesagt, ich wollte in Litauen, in Pravenischkes, in das Gefängnis, und unsere Schwestern wollten, und sie dürfen nicht. Da hat er gesagt, wo gibt es denn sowas? Das kann doch überhaupt nicht sein. Ich bringe das in Ordnung. Ja, das dauerte kein paar Tage, dann war das gemacht. Und dann war der Eingefangene, der also um diesen Besuch gebeten hatte, und der hat sich sehr gefreut. Und ich kam da auch hin. Jetzt weiß ich, glaube gar, dass wir da zum ersten Mal gemeinsam hingingen. Und dann haben wir in diesem Gefängnis einen Gottesdienst gemacht, einen Wortgottesdienst mit Singen, mit ein bisschen was so Anschaulichen. Das war also auch sehr extrem. Sie kennen ja diese Kulturräume, die da so steil hochgehen, mit dem, da sitzen sie ja so wie in einer Arena. Ja, und unten, also so wie man so früher aus dem Mittelalter diese Anatomiebilder, unten steht der Arzt und die Ärzte und schneiden an dem, und dann rundherum sitzen die. Und so saßen die Männer. Und auf jeder zweiten Treppenstufe, das müssen Sie sich mal vorstellen, war ein Soldat mit Gewehr. Das war schon sehr komisch.
Ungefähr 10 Jahre später folgte die neue Aufgabe.
Also die wichtige Sache, die Sie nicht wissen, ist, dass ich wegen Religionsunterricht nach Litauen gegangen bin, weil ich Religionslehrer geholfen habe, mit auszubilden.
Und wie ging es den Elisabethenschwestern in Litauen nach 1990?
Das war eine eigenartige Sache. Also wir hatten diese Schwester, die jetzt auch 81 ist wie ich, Johanna, die hat richtiges Ordensleben gelebt. Aber später kamen noch andere Frauen dazu. Also diese Schwester hatte mit ihrer Mutter ein Haus. Unser Haus war kein Ordenshaus, das hatte der Staat als Kulturhaus. Und die trugen, unsere Generaloberin hat dann nach der Wende gesagt, jetzt könnten sie ja Ordenstracht tragen, und Johanna sofort dabei und immer jeden Tag nur das Ordenskleid. Und die anderen hatten ein Ordenskleid, das bekamen sie von hier, und das hängten sie in einen Schrank im Haus. Und wenn sie zu Besuch kamen, haben sie das angezogen, und wenn sie weggingen, haben sie es da hängen gelassen.
Aha, das, warum? Weil das
war
fremd?
Die hatten Angst. Ich habe das auch von den Kapuzinern gehört. Der Kapuzinerpater, der immer auch in Tracht ging, der hat gesagt, die anderen Mitbrüder, noch ältere Mitbrüder, die ziehen das nicht an, die haben Angst. Und sie sagen, das kann auch alles wiederkommen.
Ach, sogar als Unabhängigkeit bekommen.
Ja, ja, das weiß man nicht, ob das hält. Das kommt vielleicht wieder, und dann sind wir dran als erstes. Da wollten sie das nicht. Und die Schwester Johanna, also wir leben ja, jeder hat ein Zimmer und wir haben niemand von außen. Aber Johanna hat mit ihrer Mutter zusammengelebt.
In einem Zimmer?
In einem Zimmer, ja. Und auch nachher, wo wir das Haus hatten, sie kam da wohnen und hat auch da die Mutter im Zimmer gehabt. Und die Mutter war so streng, die Johanna war auch schon streng, aber die Mutter war noch viel, viel strenger. Wir haben immer gelacht. Und dann hat die Generaloberin gesagt, das geht nicht, sie dürfen nicht so streng leben, nachts um 3 aufstehen und beten und am Tag, ja, solche Sachen.
Letztes Jahr war Schwester Myrta das letzte Mal in Litauen. Es ist ein großes Geschenk, dass ich dieses Land kennenlernen durfte, sagte sie. Vermissen wird sie vor allem die Menschen.
Die Litauer, die ich immer kennenlernte, waren ja fast alle arm. Ne? Und das verbindet mich mit ihnen. Und ich habe immer so eine Sympathie für, wenn ich dann da, wenn man da abends fuhr und dann war da über dem Land so ein kleines Häuschen, guckte so hoch und war beleuchtet. Das war wie im Märchen. Das habe ich so geliebt. Und dann die Gastfreundschaft. Ich denke, das vermisse ich am meisten, diese Gastfreundschaft. Wir Deutsche sind nicht so. Wir essen, um zu arbeiten, arbeiten zu können, aber nichts Besonderes. Es wird nicht besonders hergerichtet. Es ist immer, ja, also, und in Litauen, dann machen sie aus nichts etwas.
Ich habe Schwester Myrta zugehört und noch deutlicher verstanden, wie dankbar ich für alle organisierten Hilfstransporte nach Litauen bin. Auch wenn mich direkt ihre organisierte Hilfe nicht erreichte, beeinflusste dies aber mein Land sehr. Jetzt stehen wir da, wo wir heute sind. Wenn ihr mehr von Litauen erfahren und mit den aktuellen Nachrichten informieren möchtet, lade ich euch ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, genießt den Herbst.